Herzlich willkommen bei Lass die Sau raus, dem Podcast vom Lebenshof Sonnenweide mit Elisabeth und Andreas Nussbaumer. Wir lassen heute wieder die Sau raus und euch bei der Hoftür rein. Ja, aber nicht nur euch, sondern auch den Martin Balluch. Der hat für sein Tierrechtsradio ein Interview mit uns geführt. Ja, und wir haben uns gedacht, vielleicht interessiert ja euch auch, was ihn so interessiert hat. Ja, wenn das der Fall ist, dann hört's rein. Viel Spaß dabei.
Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Ich bin heute zu Besuch im Mittelburgenland, irgendeiner Nähe von Oberpullendorf, beim Lebenshof Sonnenweide. Und der Andi und die Elisabeth haben sich bereit erklärt, im Rahmen des Tierrechtsradios mir von ihrem Hof zu erzählen. Ja, vielen Dank, dass ihr euch dafür die Zeit nehmt.
Ja, sehr Grüß gerne. Euch.
Sehr gerne, hallo.
Ja, zunächst einmal ganz kurz, Lebenshof, die Dimension. Und wie viele Tiere gibt, bevor wir dann genauer reden, welche Tiere und was der Grund ist, warum es überhaupt diesen Hof gibt?
Elisabeth, du bist die Frau für die Zahlen.
Ja, also wir sagen immer, es sind circa 150 Tiere bei unserem Lebenshof, wobei das ist so eine Pi mal Daumenrechnung, weil die Grauzone sind die Tauben und die Hühner. Das sind einmal mehr, einmal weniger und die zählen wir nicht jeden Tag durch, wäre nicht möglich, aber so circa 150 Tiere von Pferden über Eseln, Schweine, Ziegen, Nandus, Hühner, Enten, Puten, ja, alles, was so auf einem globalisierten Hof eigentlich zu Hause ist.
Und das Ganze auf 4,5 Hektar, habt ihr mir erzählt?
Genau, es sind 3,5 Hektar Eigengrund und nur circa so ein Hektar, guter Hektar dazu gepachtet.
Das ist alles auf jeden Fall sehr arbeitsintensiv, stelle ich mir vor.
Ja.
Es wird uns nicht langweilig. Wir haben keine Zeit, auf blöde Ideen zu kommen.
Gut, wie ist jetzt ihr persönlich mit der Idee eines Lebenshofs zum ersten Mal in Kontakt geraten?
Oh, das ist, wir erzählen die Geschichte schon oft, aber so gefragt ist es noch nie worden. Es war eigentlich Zufall. Also das war nie geplant. Wir sind hierher gezogen mit 2 Reitpferden, 2 Hunden und 2 Katzen. Als Vollfleischesser, also anders kann man es nicht ausdrücken.
Morgens, mittags, abends und dazwischen.
Genau, also so dieses typisch österreichische, gab es Wurst oder Fleisch. Ja, und die Tiere haben uns dann halt massiv verändert. Also begonnen hat es, dass wir wesentlich mehr Grund gehabt haben, als wir ursprünglich wollten. Wir haben damals gesucht nach einem Hof mit 1 Hektar, eben für die 2 Pferde. Dann haben wir 3 Hektar gehabt am Anfang, 3,5 Hektar, dann war das so viel Platz. Und die Leute haben angefangen, aus der Umgebung uns Tiere anzubieten. Unsere Ziege hat Junge gekriegt, wollt's junge Ziegen? Und ich habe gesagt, ja. Her, also ist eh so viel Platz, passt schon. Und so hat sich das irgendwie entwickelt und wie dann die ersten Schweine gekommen sind, das hat uns dann ganz, ganz massiv verändert. Also alles, was wir, ich meine, wir sind jetzt, wir wussten natürlich, dass es nicht gut ist, Fleisch zu essen, alles, was damit zu tun hat, aber wie sehr viele haben wir das halt verdrängt. Aber wenn es das dann direkt vor der Haustür hast, also das waren 2 junge Schweine, die wir gekriegt haben, die sind in einer Wiener Wohnung gehalten worden und haben dann einen Platz gesucht und die sind mit unseren Hunden herumgelaufen. Du kannst das, also dann geht das Verdrängen nimmer mehr. Also du fragst dich halt einfach, was ist der Unterschied zwischen Hunden und Schwein und findest halt keinen. Und dann haben wir vor einen Tag auf den anderen gesagt, so, jetzt probieren wir mal vegetarisch. Und das war so leicht, das war dermaßen leicht, trotzdem wir solche Vollfleischesser waren, also ich überhaupt, ich war noch schlimmer als der Andi, dass wir nach 3 Monaten, also in den 3 Monaten haben wir uns dann beschäftigt damit, warum vegan, haben uns noch darüber lustig gemacht, niemals vegan, das sind die Birkenstock-Schlapfen tragenden Müslifresser, alle dünn und grün im Gesicht. Und nach 3 Monaten, okay, jetzt vegan. Das war eigentlich die drittbeste Entscheidung meines Lebens. Ja, und seitdem hat sich das einfach entwickelt. Also das Ganze haben wir dann, es sind immer mehr Tiere geworden. Wir haben dann auch bewusst Tiere aufgenommen aus einer schlechten Haltung oder Tiere aufgenommen, wo sich die Lebensumstände der Besitzer verändert haben und so weiter. So, und haben das eben sehr lang selbst finanziert, bis wir dann irgendwann gesagt haben, naja, es wird schon langsam ÖH mit dem Geld. Und haben dann den Verein gegründet und das Ganze dann ja einfach Hof Sonnenweide genannt und dann irgendwann einmal, wenn wir den Namen so schön gefunden haben, Lebenshof Sonnenweide.
Andi, was war dein Verhältnis zu vegan, vegetarisch so übers Leben hin bis jetzt?
Na, Katastrophen. Ich habe seit meiner Jugend immer schon sehr viel Sport betrieben. Ich habe einen Grundumsatz, der wahrscheinlich beim Doppelten liegt von einem Normalsterblichen. Also immer, wenn jemand anderer eine Portion bestellt hat, habe ich zwei bestellt. Und habe immer die Resteln vor alle anderen zusammengegessen, weil ich einfach immer Hunger habe. Und für mich war klar, vegan und oder sogar vegetarisch leben kommt einer chemischen Kastration gleich. Also du kannst als Mann nicht ohne Fleisch leben. Das war einfach meine Sozialisierung. Und deswegen konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Die Elisabeth ist so ein 0- und 1-Typ. Die macht entweder was oder sie macht es nicht. Und ich habe gesagt, na, von mir aus, dann machen wir halt vegetarisch, aber ich wäre Flexitarier. Also ich lasse mir das Hintertürl offen. Das ist aber was, was ich brauche. Also ich brauche immer ein Hintertürl. Und tatsächlich war es aber so, ab dem Zeitpunkt, wo wir beschlossen haben, vegetarisch und dann in weiterer Folge vegan, habe ich keins mehr gegessen. Weil es nicht mehr notwendig war, weil ich einfach gemerkt habe, und da haben wir beide natürlich einen Startvorteil, wir kommen beide aus der Gastronomie. Die Elisabeth hat eine Fachschule besucht.
Tourismusschule.
Tourismusschule.
Mit Matura, bitte.
Genau, und ich bin ein gelernter Koch und Kellner. Das heißt, das Kochen ist bei uns nie ein Thema gewesen. Da haben wir nie ein Problem gehabt. Ja, diese vielfältige Küche, die du haben kannst. Im Gegenteil, seit wir vegan und vegetarisch, also vegan jetzt leben, haben wir vielfältigere Küche als je zuvor.
Das war eigentlich das Lässige, also so dieses Ausprobieren plötzlich. Wir haben eine Freundin gehabt, die ist auch vegan waren und die hat gesagt, das ist, da waren wir eben noch Fleischesser, das ist unkompliziert. Und das war für mich so das Stichwort, es ist unkompliziert. Ich gesagt, du stößt einfach einmal der Speisekammer mal um und die Geschichte ist erledigt. Ich dachte, hey, cool. Und das haben wir dann gemacht und das war absolut die Wahrheit. Und wenn du kochen kannst, dann kannst du vegan kochen.
Und das Geile ist, es wird nichts mehr hin, was uns Fleisch und Wurst und Milch und weiß der Kuckuck hin worden ist, was wir weggeschmissen haben. Also wie man weiß, ein Drittel davon wird ja weggeschmissen von dem, was die Leute kaufen. Das passiert seitdem bei uns so gut überhaupt nicht mehr. Ich meine, ja klar, verschimpelt da irgendwann einmal was, ein Brot oder was auch immer, aber es ist halt einfach das Geile, dass das alles ewig hält. Also das ist super. Wir lieben es.
Stichwort vegan, vegetarisch. Viele Lebenshöfe halten sich über Wasser, unter anderem dadurch, dass sie Essen anbieten oder manche auch bei den Breakfast oder jedenfalls in irgendeiner Form Catering machen. Habt ihr das auch gemacht? Und wenn ja, wie läuft das mit vegan, vegetarisch?
Also ich habe es am Anfang gemacht, da waren wir zwar noch kein Verein, aber das war ein Punkt, wie ich das finanziert habe, wie wir noch kein spendenbasierter Verein waren. Ich habe eine Jausenstation gemacht, weil ich eben ursprünglich vom Gastgewerbe komme. Und es hat gut funktioniert. Ich habe das aber offiziell gemacht, also jetzt mit Konzession und Gewerbeanmeldung und allem drum und dran. Und es hat sogar im Mittelburgenland vor 12 Jahren funktioniert. Also es war...
Alles vegetarisch, vegan?
Vegan, nur vegan, ja.
Okay.
Ja, es war vorher eben eine klassische Jausenstation mit Brettljausen und allem drum und dran. Wir haben dann umgestellt auf vegan. Es hat das Publikum komplett gewechselt, das schon. Also... Aber wir waren dann so der Geheimtipp. Das sind ganz viele Wiener gekommen, aber nicht nur. Also es ist auch im Burgenland. Ich habe so das Gefühl gehabt, es gibt in jedem Ort da so eine oder zwei Familien, die sind so ein bisschen alternativ gewesen. Und wir haben da eine Freilernerschule, Storchennest, und die sind dann alle aus ihren Löchern gekrochen und sind zu uns gekommen, weil sie sich voll gefreut haben. Also wir haben dann schon gemacht, hauptsächlich bio und nachhaltig und vegan, also dieses ganze Paket. Und du hast halt dann nicht mehr die Masse an Leuten, aber genug, um zu zweit quasi das zu finanzieren. Es hat super funktioniert. Gescheitert ist es dran, dass ich keine Lust mehr gehabt habe.
Und habt ihr das wirklich offiziell gemacht? Also gesagt, Achtung, wir sind vegan, wenn ihr daherkommt, kriegt ihr nur Pflanzliches.
Ja.
Oder ist das mehr unterschoben?
Nein, also das Wort vegan, glaube ich, haben wir am Anfang eher vermieden. Ihr pflanzlich, natürlich pflanzlich. Das Wortspiel hat mir taugt, also mit dem natürlich, weil es nicht biozertifiziert war, aber eben natürlich. Das war vor 12 Jahren, da habe ich geschaut, dass vegan nicht unbedingt drin ist. Aber wir haben das schon, es war offiziell. Also es war, wir haben von Beginn an immer sehr, sehr viel auf Facebook kommuniziert. Und da haben wir eigentlich kein Hehl draus gemacht. Und wir haben begonnen hauptsächlich mit Fake, also Schnitzelsemmel, Cevapcici-Semmel, solche Sachen. Und da habe ich aber nicht extra dazu geschrieben, vegane Schnitzelsemmel, sondern, was jetzt ein Problem wäre, sondern ich habe einfach geschrieben, Schnitzelsemmel. Und also wenn es, ja, hat halt so gepasst. Aber es war schon offiziell, ja.
Im persönlichen Werdegang ist vegan, vegetarisch das eine und Tierschutz ein bisschen was anderes. Mhm. Es gibt natürlich die meisten, die in den Tierschutz hineinwachsen, werden auch vegan, vegetarisch. Aber wie ist euer Werdegang bezüglich Tierschutz? Habt ihr da Berührungen schon in der Jugend oder habt ihr eigentlich mit Tieren gar nicht so viel zu tun gehabt?
Ich habe, bis ich 24 war, nicht einmal einen Hund angegriffen, weil man so graust hat. Ich habe gefunden, Hunde stinken. Und wenn ich einen gestreichelt habe, bin ich nachher Hände waschen gerannt. Also das ist wirklich, wie der Andi vorher gesagt hat, 0 und 1. Also gibt wenig bei mir dazwischen. Also nein, eigentlich gar nicht. Gar nicht.
Ja, und ich habe mit Tierschutz überhaupt nichts am Hut gehabt.
Also es war eher so die Straßenseite. Wir haben beides Büro in der Maria-Hilfer-Straße gehabt. Wir haben die Straßenseite gewechselt, wenn wir euch gesehen haben.
Wir haben uns gefürchtet.
Aber es ist verblüffend, dass wenn man gar keine Berührung mit Tieren hat im Leben, in der Jugend und so weiter, dass man dann an einem Lebenshof lebt, wo man ja eigentlich ununterbrochen Berührung mit Tieren hat. Wie schafft man diese Umstellung?
Ich weiß nicht. Ich kann es gar nicht sagen. Woher das, also null Berührung stimmt nicht. Also ich habe als Kind, so der Klassiker, ich habe zwei Kaninchen gehabt, um die sich dann eigentlich eher meine Mutter kümmert hat und wir haben eine Katze gehabt. Aber das war es im Prinzip. Und ich habe, glaube ich, Katzen gehabt, oder? Aber
ja, Katzen und ein Hund, ja genau. Aber eh so dieses jetzt in dem Sinne Tierschutz oder so war da bei mir nicht im Vordergrund. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir reingewachsen sind. Also eh so, wie die Elisabeth erzählt hat, ne? Wir sind mit zwei Pferden, zwei Hunden, zwei Katzen daherkommen. Und dann sind die Ziegen dazukommen, dann sind die Schweine dazukommen. Und du lernst und siehst halt bei jedem neuen Tier, dass die genau so sind wie unsere Haustiere. Und das ist ja letztlich auch die Botschaft, die wir da mit unserem Lebenshof kommunizieren und verbreiten wollen. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Nur der Lebenshof alleine wäre mir irgendwie zu wenig, weil wir können ja nicht alle Tiere da zu uns holen. Das ist faktisch unmöglich. Was wir aber sehr wohl tun können, ist in der Kommunikation nach draußen den Menschen vor Augen führen, was das eben für besondere Persönlichkeiten sind, die Tiere, eben auch diese sogenannten Nutztiere. Und über diese Kommunikation erreicht man dann eben sehr wohl auch sehr viele Menschen, die noch heute einfach tierische Produkte konsumieren. Auf eine andere Art und Weise, als ihr das macht. Ne? Ihr macht das halt auf eine sehr teilweise drastische Weise, dass man halt sieht, wie lebt der Schwein auf dem Spaltenboden. Das kennen wir nicht, Gott sei Dank. Zeigen. Das, was wir zeigen können, ist, wie lebt da so ein glückliches Schwein da in der Wiese grasend. Und das ist schon einmal was, was das Menschen dann zum Umdenken bewegen kann, denke ich mal.
Vor allem eine bestimmte Zielgruppe erreicht. Also wir finanzieren ja den Hof hauptsächlich über Patenschaften. Und die Paten haben die Möglichkeit, zweimal im Monat zu Besuch zu kommen. Und die sind definitiv nicht alle vegan oder vegetarisch. Aber wir legen sehr, sehr viele Anstöße dafür, weil es halt sehr niederschwellig ist. Sie sehen das, also unsere Puten, die sind überhaupt eigentlich die, also was das betrifft, ganz einzigartig, weil die lassen sie streicheln. Also die kommen vor allem im Sommer zu den Menschen und lassen sie, also bewusst setzen sich vor sie hin und wollen berührt und gestreichelt werden. Wer hat schon mal eine Pute gestreichelt? Und das ist meistens, was du siehst, so richtig, da macht's Klick, weil gerade eine Pute kennst definitiv nur vom Kühlregal.
Ja, das ist der Klassiker, dass Leute sagen, ja, ist eh wenig Fleisch und wenn, dann ja eh nur Händel oder Pute. Und dann sagst du, ja, das, was du gerade streichelst, ist eine Pute. Weil die meisten haben ja nicht einmal noch im Leben eine Pute gesehen. Ne?
Woher denn
auch? Woher auch.
Und dabei ist in Österreich, was Produktion von Geflügelfleisch betrifft, die Pute bereits ein Viertel. Gell? Mhm. Also das ist relativ viel.
Ja.
Aber natürlich ein südamerikanischer Vogel, was exotisch ist, sieht man die schon als Haustier oder am Hof herumlaufen. Oder auf dem Boden ist auch sehr schwierig, weil die Biorassen ja eigentlich auch ziemlich typische konventionelle sind. Also man kriegt das eigentlich nicht mit.
Genau. Ja.
Genau. Ja. Und das ist halt einfach schon sehr lässig, dass man das sieht, wie wir, das kriegen wir als Feedback auch von den Besuchern, dass sie die Tiere plötzlich als Persönlichkeit wahrnehmen. Also, dass sie diesen Unterschied nicht mehr sehen zwischen Schwein und Hund. Wenn die bei uns herumlaufen, auf ihre Namen hören, herkommen, sie je nach Naturell manchmal streicheln lassen, manchmal nicht, das Bauchel kraulen, sie umfallen lassen, es ist kein Unterschied. Und das wird den Leuten dann schon sehr, sehr bewusster. Und das ist auch genau das, was wir möchten. Also diese Zielgruppe erreichen, nicht den Zeigefinger und sagen, was schlecht ist, sondern schau, das, so sind Tiere. Also wenn man sie lässt, wenn man sie einfach sein lässt, wie sie sind.
Ja, wenn ihr das so erzählst, ist irgendwie das sehr Beeindruckendes an euch und dem Hof, dass ihr eigentlich ohne sozusagen eine Tierschutzvorbildung in die Vorfront der Tierschutzöffentlichkeitsarbeit geraten seid. Aber was mich jetzt noch interessiert ist, wenn ihr hierher gezogen seid oder wie ihr hergezogen seid und immer mehr Tiere aufgenommen habt, muss ja auch der Aufwand, sich um sie zu kümmern, größer geworden sein. Was heißt, man muss entweder Freizeit streichen oder Arbeitszeit streichen. Wie hat sich das entwickelt? Wieso habt ihr da diese zusätzlichen Arbeitsaufwand, wieso habt ihr das auf euch genommen?
Einspruch, Herr Jan. Bei uns ist die Trennung zwischen Freizeit und Arbeit in der Art und Weise einfach so nicht gegeben. Also für uns ist das irgendwie
dieses Ernst. Es war halt bei uns vor allem, am Anfang hab's, also die ersten 8 Jahre hab's fast ich gemacht, alleine. Und ich bin ein Arbeitstier. Also ich liebe es, viel zu arbeiten, mich stört das nicht. Ich komme aus dem Gastgewerbe, war dann eben selbstständig als Personalberaterin. Also ich habe kein Problem mit 7-Tage-Wochen und viel arbeiten. Im Gegenteil, also ich mag das. Es musste nur irgendwie immer was tun. Das war für mich einfach plötzlich ja keine Arbeit mehr, sondern das war das Leben. Das ist wie aufstehen, Zähne putzen, rausgehen und sich um die Tiere kümmern. Das war nie ein Punkt, der gestört hat. Das ist total fließend. Und wie der Andi dann reinkommen ist, das war dann mit Corona, seit Corona sind wir zu zweit am Hof, hat er das auch gemerkt. Es ist sicher von der Arbeitszeit mehr, als du vorher in deinen Trainerberuf gemacht hast. Aber es ist trotzdem anders, weil du bist selbstbestimmt. Klar, also es gibt schon Tage, wo man im Winter alles gatschig und grausig ist und die Wasserleitungen eingefroren, wo du denkst, mein Gott, ich warte gern wieder im Büro, wo es geheizt ist und schön. Aber das hast du ja in jedem Job. Ja, und diese Unterscheidung zwischen Freizeit und Arbeit gibt es einfach nicht. Das ist unser Leben.
Aber irgendwann muss der Knackpunkt gekommen sein, wo ich gesagt habe, so, jetzt sind wir ein Lebenshof. Mit anderen Worten, wir hören alle anderen Arbeiten auf, vermute ich einmal, weil wie soll sich das sonst ausgehen? Wie und wann und wo habt ihr den Mut zu diesem Schritt gehabt? Weil Lebenshöfe, also ich habe jetzt schon öfter mal welche besucht und auch im Radio mit ihnen gesprochen, ist doch etwas, was eine Lebensaufgabe ist und fast Ende nie. Also ich meine, man kann ja schwer sagen, so jetzt gehe ich, nicht? Weil das sind ja 150 Tiere.
Genau. Gab es nicht den Knackpunkt.
Den gab es aus solchen nicht.
War einfach so. Gab es nie, das war nie eine Überlegung. Wir sind da einfach so reingeglitten und das hat genauso gepasst. Wir haben uns einfach immer, oder es war immer schon die Frage von Beginn an, wie wir da hergezogen sind, auch wie es nur die 6 Tiere waren, war klar, ich bleibe am Hof, also ich möchte meinen anderen Job nicht mehr machen, die Personalberatung und so weiter. Der Andi ist weiterhin Trainer. Das war so einmal der Grundplan. Und ich so, die finanziere mich schon. Ich mache eben die Jausenstation, habe ich gemacht. Dann, wie ich mit der Jausenstation aufgehört habe, habe ich angefangen mit Schule am Bauernhof. Das war auch schon eine super Möglichkeit. Also für mich war immer klar, ich muss die Tiere finanzieren und ich möchte es auch alleine können, auch ohne Andi sozusagen. Also ich möchte, das muss funktionieren. Und dann habe ich Schule am Bauernhof gemacht, Kindergeburtstage, soziale Organisationen da gehabt, Coaching habe ich gemacht, also ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Also wir haben immer überlegt vorher, wie finanzieren wir das? Also so war bei uns der Zugang. Der Lebenshof kam erst später mit den Spenden. Wir haben eigentlich geschaut, wie können wir selber finanzieren? Und wie schaffen wir es selber von der Arbeit? Und wir sind, durch das, dass wir beide selbstständig waren, haben wir schon einen ziemlichen Unternehmergeist. Also immer gescheite Buchhaltung, immer gescheite Kostenrechnung, genau gewusst, was kosten die Tiere, die da sind, wie viel kann ich mir leisten, wie viele Tiere kann ich aufnehmen, dass sie das auszahlen, also dass sie das ausgeht finanziell. Und eigentlich erst später kam das Lebenshof, dass wir gesagt haben, okay, wir schaffen es jetzt schon langsam nimmer mehr alleine finanziell. Jetzt brauchen wir quasi Geld von außen, wenn wir das zu zweit machen wollen. Und das war eigentlich dann erst das Umschwenken auf Lebenshof, dass wir das spendenbasiert machen und haben dann den Verein gegründet, damit das auch offiziell ist.
Das war 2019.
Das war 2019, genau.
Jetzt, wie ist es mit dem sozusagen Deckel? Jetzt seid ihr so voll mit Tieren, dass ihr sagt, also mehr geht nicht.
Sagen wir immer.
Genau. Also es ist tatsächlich so, dass wir jeden Tag Anfragen kriegen, wurscht ob per E-Mail, Facebook, Telefonanruf, whatever. Also wir könnten jeden Tag Tiere aufnehmen, aber wir schaffen es natürlich nicht. Du hast vollkommen recht, dass es gibt einen Deckel. Aber der ist halt auch fließend. Die Grenze ist immer fließend. Es kommt immer auf das Tier drauf an. Es kommt drauf an, wie ist gerade die derzeitige Situation. Und da gilt es halt dann einfach immer mit Maß und Ziel abzuwägen. Das ist eine finanzielle Entscheidung. Klarerweise immer auch, spielt immer mit, so wie Elisabeth gesagt hat. Wichtig ist, wir kalkulieren uns das durch. Geht sich das aus? Schaffen wir das? Und es ist natürlich eine Entscheidung, was die Anzahl der Tiere anbelangt. Passt ein neues, ein zusätzliches Tier überhaupt dazu? Bei den Rindern hinten zum Beispiel nicht. Also die Fläche ist ausgereizt, da geht nicht mehr. Also selbst wenn wir es wollten oder wenn wir plötzlich einen reichen Onkel, einen Erbonkel haben, dann würde es auch nicht gehen, weil es einfach vom Platz her nicht geht. Und deswegen ist es immer ein bisschen eine Frage des Abwägens. Geht es jetzt gerade oder geht es nicht?
Und wie schaffen wir es von unserer Arbeitszeit?
Genau,
also das schon handeln. Auch. Also da sind dann schon die Grenzen gesetzt, dass wir jetzt zu zweit sind. Voriges Jahr, also wir haben dann die letzten Jahre schon gemerkt, zu zweit wird es öher. Und dann haben wir halt geschaut, gut, geht es ja Mitarbeiterin aus und haben seit Mai jetzt die, Mai vorigen Jahres, seit einem Jahr haben wir Mitarbeiterin Vollzeit.
Die beste Mitarbeiterin der Welt.
Genau, ganz wichtig zum Sagen. Hat angefangen als Volunteer bei uns und das war aber Liebe auf den ersten Blick. Also ich habe sie gesehen, habe sie arbeiten gesehen mit der Scheibe drüber, die will ich. Und dann haben wir einfach gesagt so, das muss sie ausgehen, weil wir werden nicht jünger. Irgendwann, wir müssen auch irgendwann mal uns übergeben denken. Das sind auch Dinge, über die wir uns Gedanken machen. Und haben dann ziemlich Gas gegeben, einfach auch mit Social Media, mit Pressemeldungen. Also einfach dieses ganze Marketing, man kann es eh nicht anders nennen, Marketing, PR rundherum, um einfach mehr Leute dazu motivieren, Patenschaften abzuschließen und damit wir uns die Emily leisten können. Und es ist gut aufgegangen, hat funktioniert.
Jetzt gibt es bei Lebenshöfen immer die Diskussion der Förderung vom Staat. Der Staat oder das Land fördert meistens, wenn man bereit ist, Tiere aufzunehmen, die entweder Streunertiere sind oder beschlagnahmt wurden oder in irgendeiner Form staatlicherseits oder von behördlicherseits weitergegeben werden. Habt ihr darüber nachgedacht oder beschlossen, auch mal ein Tierheim zu sein, das eben eine Förderung kriegt und wo Tiere untergebracht werden von der Behörde her?
Nee, weil du natürlich dann immer auch das Thema hast, dass du nicht mehr unabhängig bist. Ne? Immer wer zahlt schafft an, sprich in dem Moment, wo du Förderungen kriegst, bist du in gewisser Weise natürlich auch abhängig davon. Und da ist, so, sagen wir mal so, solange es auch ohne geht, und das ist im Moment der Fall, wir werden gestützt durch sehr viele Menschen, die entweder Patenschaften haben oder uns spenden. Und solange wir uns das leisten können, bin ich froh, dass wir unabhängig bleiben können und weder Land, Bund noch sonst irgendwem Rechenschaft schuldig sind, was wir da so tun.
Kontaktiert euch eigentlich jemand, weil ein Tier irgendwo gesehen wird,
das leidet? Ja, klar. Genau.
So eine Art Tierrettungsarbeit auch? Kommt man da
ja, ein bisschen, aber nicht wirklich hauptsächlich. Also wir sind halt schon bekannt, vor allem in der Umgebung. Das heißt, wenn irgendwo was ist oder jemand was hört, dann kriegen wir Bescheid. Es kennen uns auch die Amtstierärzte, und also sind eigentlich Ärztinnen bei uns in der Umgebung. Das heißt, wir kriegen ja sehr wohl vom Land Anfragen, aber das können wir entscheiden, nehmen wir es oder nehmen wir es nicht, geht es rein oder geht es nicht rein, aber alles ohne Abhängigkeitsverhältnis. Also ich glaube, so unser höchstes Gut generell ist
Unabhängigkeit.
Unabhängigkeit und Freiheit, das ist uns extrem wichtig, Entscheidungsfreiheit in jeder Hinsicht.
Also eh so wie du, wir waren jetzt gerade oben unterwegs und du hast den Rudi gesehen. Der Rudi kam eben auf Anruf einer Amtstierärztin aus dem Südburgenland.
Die
Kamerun-Schafe, die wurden abgenommen behördlich, die sind auch zu uns gekommen über Amtstierärztin. Also das, dahingehend gibt es natürlich schon eine Zusammenarbeit, aber eben immer auf freiwilliger Basis.
Die klassischen Tierheime haben ja meistens Hunde und Katzen. Jetzt bei euch auffällig ist es nicht, dass es viele dieser Tiere gäbe?
Nein, also wir haben uns wirklich auf die sogenannten Nutztiere spezialisiert. Die Hunde sind quasi, die zwei Hunde, die wir haben, sind unsere Hunde. Ja klar, wir haben 6 Katzen und natürlich sind die aus dem Tierschutz und natürlich sind die Hunde aus dem Tierschutz. Aber das sehen wir jetzt eher so als unsere Hausmitbewohner, sagen wir mal so. Und die anderen sind unsere Freunde. Also das, was wir aufnehmen, sind keine Hunde und Katzen, sondern das sind eher die Nutztiere, die sogenannten.
Reden wir mal über die Nutztiere, die gekommen sind. Du hast gesagt, du hast angefangen mit Pferden. Jetzt sind Hühner, Pute, Schweine, zunächst einmal.
Schafe, Ziegen, Rinder, Lamas.
Die laufen ja direkt ums Haus herum. Wie geht sich das aus?
Es ist sensationell. Es ist großartig. Du gehst in der Früh raus und stolperst über ein Schweindl drüber oder gehst raus und die Hühner begrüßen dich. Das ist, glaube ich, schon die Besonderheit an Hofsonnenweide, finde ich, dass wir eben nicht bei den Tieren leben, sondern wir leben echt mit den Tieren. Die sind da einfach so, wie du es gesagt hast. Sondern unsere Freunde, die leben da rundum und um. Und diese Trennung, dass die irgendwie separat wären, das ist bei uns nicht. Und das ist, glaube ich, das Besondere.
Wie habt ihr gelernt, wie man mit solchen Tieren lebt, wie man sie füttert, woran man erkennt, ob sie Hilfe brauchen, was für Hilfe sie brauchen?
Ja, ich habe so einen Zwischenschritt gemacht zwischen meiner Personalberatungsunternehmen und Hof Sonnenweide, war ich 3 Jahre lang Tiersitterin. Also ich habe ein Tiersitting-Unternehmen in Wien gehabt, wo ich erst angefangen habe, klassisch mit Katzerl, Hunderl und Meerschweinchen, wo ich aufpasst habe, wann die Leute auf Urlaub waren. Und der Grund war, dass ich damals mehr Zeit mit meinem Pferd verbringen wollte. Bin aus dem klassischen Business ausgestiegen. Und das im Nachhinein gesehen war das wie eine Lehrzeit für das, was wir jetzt machen, weil ich habe dann auch angefangen, weil wir haben im Kloster Neuburger Haus gehabt. Ich habe auch Schafe gesittet oder Pferde. Da haben wir schon Hof gesucht und ich habe mir immer angeschaut, okay, wie machen die das und so möchte ich das auch mal haben und das will ich nicht haben. Und habe halt sehr, sehr viel gesehen. Also so für Leute, die einmal ein Wochenende weg wollten, so Pferdebesitzer oder Schafbesitzer, also so im kleinen Rahmen natürlich. Da bin ich halt dann 2-3 Mal am Tag hingefahren, habe einen Stall gemacht, habe die Tiere versorgt und bin wieder gefahren. Also da war so das Grundwissen da und das Erste, was wir eben gehabt haben, waren die Pferde. Als Zweites, und bei den Pferden habe ich mich wirklich gut auskennt, also durchs eigene Pferd und vorher schon sehr, sehr viel beschäftigt. Dann kamen die Eseln als Zweites, wo ich mir am Anfang irrtümlich gedacht habe, ist eh das Gleiche wie das Pferd, passt schon, kenne ich mich aus. War dann halt nicht so, aber das lernst du halt relativ schnell, was so die Eselbedürfnisse sind. Und dann haben wir uns am Anfang einfach Literatur besorgt, also ganz klassisch Bücher gekauft, gelesen, nachrecherchiert und irgendwann kriegst du ein Gefühl. Also es ist dann einfach so, dass man gar nicht mehr so viel nachschauen und nachlesen muss, sondern du spürst das Tier, was braucht ich durch dieses enge Zusammenleben. Wie wissen, wenn es schief schaut, das hat irgendwas. Also so, ja, wie wenn du mit einer sprichst. Also es ist ganz eine deutliche Sprache. Und wenn also so Exoten, gerade die Nandos sind so ein bisschen unsere Exoten, haben wir nicht. Ja. Oder man fragt nach.
Genau, also viel Austausch halt dann ja. Auch mit.
Und da haben wir uns am Anfang gar nicht gescheut, also wie wir die ersten Rinder gekriegt haben, da haben wir einfach bei Bauern erkundigt, bei Rinderbauern, wie ist das, worauf muss ich achten, bla bla bla. Also einfach herumfragen.
Habt ihr ja Kontakt zu anderen Lebenshilfen? Gibt es da so ein Netzwerk, wo man miteinander redet, weil man doch wahrscheinlich ähnliche Probleme hat, sowohl organisatorisch als auch was die Tiere betrifft?
Also ich war jetzt letztes Jahr auf so einer kleinen Tour durch Deutschland und habe so 4 sehr bekannte Lebenshöfe besucht. Also da war der Erdlingshof dabei, das Land der Tiere, Hof Botenland. Wer fehlt mir? Ja, der Mustache-Farmer, genau, ja, der Joa Berge mit seinen Rindern. Und ich habe dann am Ende, der letzte war der Erdlingshof mit Johannes und mit dem geplaudert und gesagt, das wäre ja so, wie du es gerade sagst, das wäre total super, wenn wir uns irgendwie zusammenschließen würden und uns regelmäßig austauschen, kommunizieren, vernetzen. Und er hat aber schon gesagt, ja, wäre eh super, aber er hat schon ein paar Mal auch probiert. Das Problem ist, wir haben halt alle das gleiche Thema, nämlich einfach extrem viel zu tun. Und der Terminplan ist immer voll und es kommt immer was dazwischen. Also Lebenshof bedeutet, es ist immer irgendwas. So wie heute, bevor ihr gekommen seid, hat der Igor, das Eselchen, plötzlich gelahmt. So, das heißt, die Tierärztin war um 8.30 Uhr da. Also das Leben zu planen, ist mit einem Lebenshof ein bisschen eine Herausforderung. Und dementsprechend dieser Austausch, dieses Netzwerk mit anderen Lebenshöfen ist echt eine Challenge.
Ja. Also wir versuchen es ja immer wieder. Gelingt manchmal zum Beispiel mit der Gundula Höllerer vom Leben lassen im Wienerwald. Die habe ich einfach einmal angeschrieben, dann waren wir es besuchen und das funktioniert. Wenn man sie einmal persönlich kennt, ist es super, weil wir telefonieren, nicht regelmäßig, aber wir kennen uns oder wenn es irgendwas gibt. Und ich versuche das oft, also das ist voll meine Intention, aber es scheitert oft auch so eben an der Zeit. Und man merkt halt immer wieder, der Andi und ich haben einen riesen Vorteil gegenüber vielen anderen Lebenshöfen, wir sind zu zweit.
Genau, ja.
Und
das ist ein Riesenunterschied.
Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Viele machen es alleine und das ist fast nicht vorstellbar. Also was die alleine leisten. Das ist die Gundula, das ist die Claudia Haupt, da gibt es eh einige, die machen das alle alleine. Und das ist eine Challenge. Nicht nur von der Arbeit, sondern mental. Mhm. Das, wenn ein Tier stirbt, das sind ja so Sachen, das, oder die Entscheidung, euthanasieren und so weiter. Diese Entscheidungen permanent allein zu treffen, ist nicht lustig.
Ich kann das nachvollziehen von der Kinderbetreuung her.
Ja.
Also wenn ich ums Kind kümmere, also wenn man dann nicht das zu zweit macht, also wenn man allein erziehend 24 Stunden lang ununterbrochen, das ist ein Wahnsinn.
Ja.
Das ist ein
Wahnsinn. Genau. Und das haben wir eben so ein bisschen mitgekriegt mit denen, wo wir in Kontakt sind, die alleine sind. Also da fehlt es halt einfach an der Zeit. Und ja. Aber ich versuche es immer wieder und ich schaue oft, dass ich, ja, wenn ich sehe, dass ein Lebenshof Hilfe braucht, dass ich dann anschreibe, also ich mache das meistens über Facebook und so weiter, ob wir helfen können, was wir tun können, ob sie irgendwas brauchen. Ja, aber es ist also so sehr, sehr, sehr lose. Außerdem, wenn man sie einmal kennt. Aber es wäre schon mal cool, so ein Gipfeltreffen. Wäre sofort dabei.
Ich habe gerade gesagt, die Schweine laufen also direkt ums Haus herum, natürlich auch Hühner. Aber bei Schweinen, wenn man mit Schweinebetrieben redet und die zum Beispiel fragt, warum um alles in der Welt muss die in den Kassenstand sperren, die Mutterschweine, sagen sie, die sind ja bissig, die sind ja gefährlich, die haben ja riesen Zähne und die sind sehr kräftig, die rennen dich über den Haufen. Wie seid ihr dazu gekommen, dass die Tiere, die Schweine jetzt insbesondere mal so verträglich sind, dass da eigentlich auch fremde Besucher und Besucherinnen kommen können, ohne dass die über den Haufen gerannt werden oder gebissen werden?
Also wir achten extrem stark darauf, dass die Besucherinnen und Besucher hier zu Gast sind. Das heißt, die Tiere sind da zu Hause, die dürfen wir mal alles. Das heißt, die Besucherinnen und Besucher haben sich nach den Tieren zu richten. Das ist die erste und wichtigste Regel, wenn die Leute zu uns kommen. Tiere haben Vorrang. Wenn ein Tier davon geht oder davon läuft, dann lasst man es davon gehen. Das heißt, wir achten ganz stark darauf, dass die Menschen respektvoll mit den Tieren umgehen. Und ich habe schon den Eindruck, und es wird uns auch so kommuniziert, wenn die Leute reinkommen, dass sie sagen, boah, das fühlt sich so entspannt an hier. Es ist so ruhig. Also in den Patenschaftssagen haben wir teilweise schon 60 Leute da am Hof. Ich meine, gut, das teilt sich auf 4,5 Hektar, gar keine Frage. Aber du hast nie das Gefühl, es ist irgendwie crowded oder gestresst. Es sind viele Leute, sondern es ist immer entspannt. Und so spiegelt sich das auch bei den Tieren wieder. Also die Tiere sind tiefenentspannt, weil das ist oft eine Frage, die uns gestellt wird. Boah, sind die Tiere dann gestresst und müssen die sich erholen vom Patenschaftstag? No. Die sind alle tiefenentspannt. Die freuen sich, wenn sie Besuch kriegen. Und die, die kommen wollen, kommen eh. Und die, die nicht kommen wollen, da gibt's genug. Sowohl bei den Schweinen, bei den Ziegen, bei den Schafen und so weiter. Gibt's welche, die wollen den Kontakt nicht, dann die kommen einfach nicht. Und die werden auch in Ruhe lassen. Und darauf legen wir Wert.
Jetzt habt ihr auch Nandus. Du hast mir erzählt, oder ihr habt mir erzählt, das sind alle weiblich. Ich habe solche Nandus kennengelernt. Ein Tierparadies Schabenreit, das war wahnsinnig aggressiv. Die waren total zahm und freundlich und lieb. Wie habt ihr gelernt, mit den Nandus umzugehen und wo sind sie eigentlich her?
Also die Nandus waren tatsächlich die ersten Tiere, wie die zu uns kommen sind. Habe ich mal in dem Moment wirklich Bauchweh gehabt und habe mir gedacht, das war ein Fehler. Die sind zu uns gekommen, wir haben extra einen Bereich für sie abgesperrt.
Man muss dazu sagen, die sind von einer Farm gekommen.
Genau, die kamen von einer Straußenfarm, die hätten dort für die Fleischproduktion herhalten müssen. Nur der Besitzer ist draufgekommen, die Dinger sind nicht handelbar. Also so wirklich Aussage, weil die Straußen, da geht er hin, packt es am Hals und geht mit ihnen. Das geht mit einem Nandu nicht. Der hat dermaßen viel Kraft und Energie und ist so schnell. Und dann hat er gesagt, interessiert ihn nicht mehr. Und dann kamen die zu uns und die sind bei ihm schon mit vollem Karacho mit 40 km/h gegen einen Zaun gerannt, vor lauter Panik. Dann sind sie zu uns gekommen, wir haben sie rauslassen und die sind vollem Karacho gegen einen Zaun gerannt. Und ich habe mir gedacht, das war's jetzt. Wie soll das funktionieren? Und dann haben wir in einer Notfallaktion schnell so diese... was ist das? Schilfrohr. So diese Schilfrohr-Sichtschütze, die haben wir gehabt, ne, von einem anderen Projekt. Und haben dieses Schilfrohr rund um das ganze Gehege, das waren so 400-500 Quadratmeter, also es waren einige Laufmeter, haben wir in einer Notfallfeuerwehraktion rund um und um aufgestellt. Das heißt, sie haben keine visuellen Reize mehr gehabt von außen. Und dann hat es, ich weiß es nicht, waren es 3 Tage gedauert, viel mehr war es nicht. Und die haben sie beruhigt.
Spannend.
Ich kann mich gut erinnern, weil ich mir gedacht, das war ein Riesenfehler, dass wir die geholt haben.
Ja, weil wenn die auskommen, die Nandos, wenn sie so wild sind, die fangst nie wieder ein. Das war's dann. Also wenn die draußen sind, dann sind sie draußen. Die waren komplett, ja, die waren wirklich arg.
Ja, und dann waren sie nach 3-4 Tagen, waren sie dann ruhig,
also
haben
wir
uns akzeptiert.
Also ein bisschen das Gefühl, als vollkommen unwissenschaftlich. Die kommen her und sind entspannt. Also auch die Tiere, wenn wir es irgendwo abholen. Also sei es Schaf, Ziege, die Aufnahme von den anderen ist immer total nett. Also es gibt, wir haben bis auf einmal noch nie Reibereien gehabt, wenn ein neues Tier dazugekommen ist. Das geht so schnell und wir glauben auch, dass es am Platz liegt. Also wenn sie sehr viel Platz zur Verfügung haben und ausweichen können, dass das schon ein riesengroßes Kriterium ist. Also hier siehe die Hähne, die weichen sie einfach aus, solange genug Mädels da sind, das ist wichtig. Also es stört sie nicht. Oder auch die Schweine, die haben fast 4 Hektar, die gehen halt einfach ihre Wege. Weil Schweine sind schon sehr territorial, das ist immer, wenn man neue kriegen, so müssen wir schauen, weil die können sich gegenseitig schon ordentlich wehtun.
Das ist schon richtig, genau. Weil die haben diese Eckzähne, genau, mit denen sie kämpfen und sie beißen sich an den Ohrwaschel, wenn es blöd hergeht. Aber eben, wenn sie genug Platz haben, dann gehen sie sich auch aus dem Weg.
Dann ist es jetzt wirklich unserer Erfahrung nach und ich bin mir, also da sind wir nicht das Maß aller Dinge. Bei uns ist es bis jetzt immer super gut gegangen.
Mit so einem potenziell kräftigen, schnellen, wilden Tier wie einem Nandu, wie macht man das, wenn der tierärztliche Hilfe braucht oder in irgendeiner Form gehandelt werden müsste?
Schwierig,
ja.
Es ist einfach so. Also beim Nandu war es eben so, einmal haben wir es versucht, ins Auto zu kriegen, um zu Tierärzten zu fahren, no way. Also ist nicht gegangen, da ist das ja der Wunde am Fuß gehabt, die ist dann von selbst wieder geheilt. Und sonst ist es halt wie, also Ferndiagnose. Also wir haben mittlerweile eine Nando- oder eine Geflügelexpertin, sagen wir mal so, die, man kann mit Medikamente einiges machen, aber wenn die wirklich, also wenn sie, du kannst nicht viel machen. Es ist einfach so.
Jetzt habt ihr auch 5 oder 6 Lamas.
Sechs.
Genau. 6 Lamas. Auch ein sozusagen exotisch-südamerikanisches Tier gibt es zwar in Österreich, aber naja, wie die Buten, nicht jetzt unbedingt so, dass jeder Mensch weiß, wie man damit umgeht. Mhm. Wie habt ihr das kennengelernt? Und insbesondere gelten sie ja so als spuckfroh und störrisch, wenn man ihnen auf die Nerven geht, spucken sie einen gleich an.
Ja, das war eigentlich total easy. Also die ersten 2 haben wir gekriegt von einem Heurigen. Die haben die als Bespaßung für die Kinder gehabt, haben dann den Heurigen auflassen und haben die Lamas loswerden wollen. Die haben wir dann übernommen und das war eigentlich, also das war wirklich easy. Die sind einmal bei 2 Schafen gewesen am Anfang und sie sind halt scheu. Also sie mögen uns Menschen nicht, also sie bleiben immer auf Distanz. Und die sind, da haben wir eben nur 2 gehabt, die sind dann überall herumgewandert, die sind dann zu den Pferden gegangen, die sind zu den anderen Schafen raufgewandert, waren bei den Ziegen. Also die sind eigentlich, bis auf dass sie eher Distanztiere sind, sehr, sehr easy handelbar. Und das ist eben genauso das Beispiel, wo ich vorher gesagt habe, da brauchst du gar nicht mehr viel nachlesen, das kriegst du ins Gefühl. Also das war dann schon so weit, die sind relativ spät gekommen, unter Anführungszeichen, wo das einfach gar irgendwie so selbstverständlich war. Da haben wir gar nicht viel herum, klar, haben wir dann nachgelesen und so, aber vom Handling war das total easy.
Mega großes Rind gibt es draußen, also zumindest meinem Eindruck nach, jackartig im Aussehen. Wie ist der Umgang mit denen? Jetzt hört man dauernd, auf einer Alm ist wieder ein Mensch von einer Kuh zertrappelt. Wie geht es ihr mit diesem Jack um und wie habt ihr das gelernt?
Na, Motto, stille Wasser sind tief. Wenn du reingehst und dich vor dem Jack fürchtest, dann schau am besten, was hinter dir ist, weil das könnte dann die Joki sein. Das ist so eine kleine Dexter-Kuh, ein Dexter-Rind und genauso ist mir passiert. Ich bin im Abdul konzentriert und plötzlich hat mir die kleine Joki vor hinten geschupft. Na, die ist nämlich richtig, also die ist nicht böse oder aggressiv, aber die spielt einfach gern. Und wenn so 400 Kilogramm mit dir spielen, dann geht's richtig rund. Aber im Gegensatz dazu, wie gesagt, dieser Abdul, ein Jack-Zebu-Mix, ein Riese, wirklich ein Riese.
Gar nicht so, er ist bullig eigentlich.
Er ist bullig, er ist einfach sehr mächtig beeindruckend, wenn man anschaut, aber der ist ein sanfter Riese. Da haben wir jetzt, also die kommen, da habe ich vorher erzählt, da habt ihr einen ordentlichen Teil dazu beigetragen. Wir haben sehr vielen Seiten die Information gekriegt. Da ist ein gestrandeter Zirkus im Zuge von Corona, ein deutscher Zirkus im Wienerwald. Und die haben die Tiere in einer alten Werkshalle eingesperrt. Und da ist eben auch Abdul und Fatima, sie haben vorher anders geheißen, nenne ich jetzt nicht den Namen, dann würde man Werbung machen für ein großes Energy-Getränk, das machen wir nicht. Aber es klingt ähnlich Abdul. Wir haben ihn auf Abdul getauft. Und wir sind dort hingefahren, weil wir so viele Anrufe und Nachrichten gekriegt haben, dass wir die dort rausholen mussten. Naja, wir haben die beiden gesehen.
Die haben es verkauft, aber auch, die haben das Geld gebraucht.
Genau. Wir haben es gesehen und gesagt, die holen wir von da raus. Und der ist echt ein sanfter Riese. Wir haben jetzt vor kurzem Klauenpflege machen müssen. Das muss man halt immer wieder einmal machen, wenn die Klauen zu lang werden. Und dazu müssen sie in so eine große Maschine rein, wo man sie gescheit fixieren kann und dann die Klauen bearbeiten. Und der Abdul ist, also die anderen waren mächtig unter Stress, und der Abdul hat sie einfach hingelegt.
Und er, der Einzige, wo der Widerstand was genutzt hat, nämlich, weil wenn der am Boden liegt, kannst du einen Baum aufstellen. Die kleine Joki hat versucht zu attackieren und sie zu entziehen, dass sie da reingeht und sie müssen nicht rein. Aber der Abdul hat das so gelöst, dass er sie einfach hinlegt. Geschichte erledigt, Pech gehabt. Wir haben dann nicht den Glaubenspflegestand gekriegt.
Wenn du den irgendwie bedrohst oder so, der geht einfach nur zurück. Ja, er weicht einfach aus oder legt sie hin.
Weil man eben da, also die sind halt, wie gesagt, unsere Rinder. Wobei sie mögen keine Berührungen. Also es sind alle so, es sind keine Kuschelkühe. So wie man das bei Joa Berge immer sieht, diese Kuschelkühe und so. Und alle vier nicht.
Also sie mögen. Gibt es eigentlich unterm Strich ein Tier, wo ihr euch fürchtet, wenn Paten oder andere Personen kommen, die von auswärts, weil sie doch gefährlich sind?
Ja, die ganze Elvira.
Ja. Zu Recht.
Don't turn around. Wenn du der den Rücken zudrehst und nicht aufpasst, dann kann es schon passieren, dass die ins Wald zwickt. Also ist nicht gefährlich, aber die Leute schrecken sich halt
an. Bei dem Patentank zu den Rindern lassen wir die Leute nicht.
Genau.
Das tun sie aber normalerweise auch nicht. Also hat noch keiner so.
Also niemand, der geistig gesund ist, geht freiwillig zu den Rindern rein. Ich glaube,
das ist einfach eher ein Territorium. Ja. Also, ja.
Als Lebenshof hat man, wenn man so will, zwei Funktionen im Rahmen der Tierschutzbewegung in der Öffentlichkeit, Bewusstseinsbildung. Einerseits nimmt man eben Tiere auf, die einen Platz suchen und man hat dann eben eine Menge von Individuen, die ein schönes Leben haben, was sie sonst, muss man sagen, in unserer Gesellschaft mehrheitlich nicht haben können. Auf der anderen Seite eben auch die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung, Sensibilisierung für Tierindividuen, für die Ähnlichkeit von Mensch und Tier, für die Ähnlichkeit von Nutztier und Heimtier. Ganz wesentliche Rolle eines Lebenshofes. Jetzt ist es so, dass wenn ich mit verschiedenen Lebenshöfen spreche, sind es manche, die sehr offen sind und sagen, kommt, schaut sich das an. Manche geht das auf die Nerven, wenn da so viele Leute kommen. Sie finden auch, es stresst die Tiere. Welchen Weg habt ihr da gewählt und warum?
Kontrollierter Zugang, genau. Und zwar über die Patenschaften. Das funktioniert bei uns super. Also wir würden gern alle Leute ständig bei uns haben und einladen und zu schauen, aber es geht sich von der Zeit nicht aus. Also das schaffen wir einfach nicht, weil bis man da durchgeht, wir haben sie jetzt gesehen, wir haben einen Rundgang gemacht, du bist locker 2 Stunden unterwegs, wenn du das gemütlich machst. Und das reißt uns aus unserer Arbeit heraus. Deswegen haben wir das jetzt mit den Patenschaften so gemacht, dass wir jeden zweiten Sonntag können die Paten kommen und den ganzen Tag bei uns verbringen. Das ist zwischen 10 und 18 Uhr ist offen, das ist so ein bisschen wie ein Tag der offenen Tür. Jeder Pate kann 3 Leute mitnehmen und dann haben wir die Besucher an diesen beiden Tagen im Monat da. Und das funktioniert für uns super und auch für die Paten und Patinnen, weil das, was wir eigentlich wollen, ist, dass die Leute öfters kommen. Also wir wollen nicht dieses Streichelzoo-Ding, gehen wir ein bisschen Tiere schauen, so wie ein Tierpark, dieser klassische, kommen wir mal schnell, weil wir am Wochenende nichts anderes zu tun haben. Also wir wollen kein Ausflugsziel sein, sondern wir wollen, dass die Leute einen Bezug zu uns und zu den Tieren aufbauen. Und das gelingt uns super. Also wir haben etliche, die kommen fast alle 2 Wochen. Mhm. Also ich als Wiener, ein paar junge Leute, das ist total nett, weil du kannst ja einfach hinflötzen mit der Decke und es gibt eben so ein kleines Buffet und so. Und du kannst den ganzen Tag da verbringen, kannst in die Gehege zu den Tieren reingehen. Das ist aber voll nett und zwar für die Leute und für uns.
Ja. Ich glaube, was Bewusstseinsbildung betrifft, sind zentral Kinder anzusprechen. Weil Kinder, wenn man so in der Jugend sozusagen die Beziehung zum Tier hat, wenn man sieht, dass das eben Lebewesen statt Lebensmittel sind, dann eben stellt das die Weichen für den Rest des Lebens. Du hast erwähnt, Schule am am Bauernhof.
Bahnhof, genau.
Hast aber nicht noch uns erzählt, was das ist.
Das ist ein Programm von der Landwirtschaftskammer, wo es darum geht, dass tatsächlich Bauernhöfe, also klassische Landwirtschaften, die Türen öffnen und Schulen hineinlassen und ihnen die Realität zeigen, was natürlich nicht der Fall ist. Es gibt da relativ wenig Betriebe, die das tatsächlich machen wollen, aber das ist ein Ausbildungsprogramm, da macht man einen Kurs. Und dann darf man das machen. Und ich habe mich damals angemeldet, war aber schon klar, wir sind kein richtiger Bauernhof. Ich habe dann gesagt, wie wir das machen. Und die waren aber so froh, dass überhaupt das jemand macht, dass sie gesagt haben, darfst dabei sein. Also wir sind ja offiziell auch eine Landwirtschaft. Ja, und dann habe ich das gemacht. Das heißt, Schulklassen, Kindergärten sind zu uns gekommen. Und ich habe mit ihnen so ein Programm gemacht. Also 3-Stunden-Programm in die Gehege der Tiere und mit Jause. Und das war's. Da habe ich in 3 Jahren um die 6.000 Kinder da gehabt. Also ich habe es ein bisschen übertrieben. Ich habe echt viel gemacht. Habe das auch als Einnahmequelle gesehen, ganz einfach. Das war, also das muss man einfach so sagen, das war eine Maßnahme nach der Jausenstation, wie ich die Tiere finanziert habe, ohne die Tiere zu nutzen. Das war super in dem Sinn. Aber irgendwann war es mir zu viel. Also den Tieren nicht, auf die habe ich immer viel aufpasst, dass die dann ja nicht viel wird, aber mir selber war es dann irgendwann einmal zu viel, vor allem Kindergärten, muss ich sagen. Das war nicht meins. Also ich mag es gern mit so ab 10, 12, das taugt mir das Alter, Jugendliche. Ja.
Also dieses Projekt gibt es jetzt eigentlich nicht.
Gibt es nicht mehr, nein.
Schaffen wir zeitlich einfach nicht mehr.
Ja, nein. Genau. Aber das sind so, das war immer so spannend, weil du kannst eigentlich relativ viel machen, um Geld zu verdienen. Das ist ja das, was ich gerne erzähle, weil es kommen natürlich viele Leute, die uns schreiben, können wir mal zu euch kommen, weil ich will auch sowas einmal machen, so einen Lebenshof. Das ist so ein bisschen eine naive Vorstellung. Das ist halt das, was ich immer sage, überleg da, auch wenn du keine Spenden kriegst, wie kannst du das finanzieren? Und das finde ich total wichtig. Also, dass wir eben auch erst angefangen haben ohne Spenden, sondern sie darauf zu verlassen, was können wir machen. Und dann kam erst das Spendenbasierte. Aber im Notfall sollten alle Stricke reißen, alle Spender plötzlich ausfallen, Patenschaften, keine Ahnung, was passieren muss, könnte man es nochmal selber auf die Beine stellen. Und das finde ich so beruhigend für uns einfach. So lebt es einfach besser. Wenn du so eine gewisse Sicherheit hast, wir hätten tausende Ideen, was man wieder machen kann, um das zu finanzieren. Das finde ich halt voll wichtig.
NutztierhalterInnen jammern über also Greifvögel, sie jammern über Beutegreifer generell. Der Wolf muss weg, der Goldschakal muss weg, der Fuchs muss bejagt werden, die Greifvögel werden getötet. Ich habe jetzt erst wieder gesehen, im Bericht 1200 im Jahr, die illegal in Österreich umgebracht werden von Greifvögeln. Wie geht es ihr mit dieser Bedrohung durch Beutegreifer um?
Ja, also die gibt's de facto bei uns nicht. Also wir haben natürlich, Gott sei Dank, zum Glück jede Menge Greifvögel da bei uns. Wir haben natürlich auch Füchse. Aber die gefährdeten Tierarten kommen in der Nacht, wenn es wirklich gefährlich ist, einfach in den Stall rein, werden weggesperrt.
Also das Geflügel.
Genau. Und damit hat sie das, was passiert, wenn der Wolf irgendwann dann auch zu uns kommt, das müssen wir uns halt noch überlegen. Es ist momentan noch nicht der Fall, aber das Todgefürcht ist auch, oder wie heißt das? Zu viel gefürcht ist auch tot oder so. Also ja, ich fürchte mich jetzt momentan noch nicht davor, wenn
wir
er kommt, dann müssen wir uns überlegen.
Zäune. Also wir haben einen Elektrozaun und einen Maschendrahtzaun. Es wäre jetzt nicht so einfach einzudringen. Natürlich kann es passieren, aber
müssen wir uns überlegen, wenn es so weit ist.
Genau.
Wie wehrhaft sind denn die Nandus? Weil sie sind ja auch geflügelt, wenn man so will. Müssen die eingesperrt werden in der Nacht?
Nein, machen wir nicht. Wir haben am Anfang gemacht, das waren ja total zwider. Also die wollten das gar nicht, in den Stall reinzugehen. Die gingen nicht einmal in den Unterstand, wurscht welches Wetter ist. Die sind immer draußen. Und das war immer eine Challenge, die in den Stall zu kriegen. Und dann irgendwann habe ich dann andere Nando-Besitzer angerufen und gefragt, wie die das handeln. Und die haben alle gesagt, die fallen nicht ins Beuteschema rein, die sind zu groß. Außer wenn man junge Nandos hat, die muss man schon schützen, aber die Erwachsenen sind nicht, und war bei uns auch noch nie irgendwie Thema.
Jetzt habt ihr 4,5 Hektar Grund, aber 150 Tiere, die natürlich viel essen. Geht sich das aus mit dem Grund oder muss man dazu kaufen? Wie viel Futter muss man dazu kaufen? Was für eine Dimension nimmt das an?
Also selber produzieren geht nimmer. Wir haben früher unser Heu selber gemacht. Das geht jetzt nicht mehr, weil wir dafür einfach zu wenig Fläche haben. Drum kaufen wir zu. Das heißt, so zahlentechnisch in etwa 200 Rundballen Heu im Jahr, die wir zukaufen, und dann also um die 200 bis 400 kleine Heubirndeln. Das ist immer so unsere Reserve, falls der Traktor wieder mal streikt. Und dann sind es nur ungefähr um die 6 bis ungefähr 10 Tonnen Getreideprodukte, also alles, was wir an Zusatzfutter brauchen, die Pferdepellets, wo ich vorhin gesagt habe, das fressen die Nandus, und Mais und Weizen und das Futter für die Lamas und so weiter. Also das ist in etwa so die Dimension.
Und wie geht sich das finanziell aus? Wie würdest du jetzt zusammenfassend sagen, ist die finanzielle Situation? Weil meine Erfahrung ist, es gibt Lebenshöfe, die strudeln total, und es gibt Lebenshöfe, die es eigentlich super lösen. Wo würdet ihr euch da einordnen?
Bei der super Lösung, also bei der guten Lösung, sagen wir mal so. Es kann immer besser sein, aber wir kommen gut zurecht. Also wir brauchen im Jahr, jetzt inklusive der Emily als Mitarbeiterin, der wir anständiges Gehalt zahlen, sind wir bei 120.000 Euro, die wir brauchen. Und 150.000 wäre fein, also das würde man anstreben, dann sind wir so richtig schön safe mit Reservenbildung, und das erreichen wir.
Und was ist da die wesentlichste Geldquelle?
Futter. Also Geldquelle, die Patenschaften. 2/3 sind die Patenschaften und 1/3 sind Spenden.
Und wie läuft das organisatorisch mit dem Verein? Weil Vereine haben ja doch auch gewissen Aufwand. Und Vereine haben einen Vorstand und eine Generalversammlung und Mitglieder.
Es gibt nur 2 Mitglieder, uns 2. Das macht es einfach in der Entscheidungsfindung. Ja, okay. Entscheiden tue ich. Ich bin die Opfer.
Genau. Also das, was aufwendig war, tatsächlich über die Spendenbegünstigung, die haben wir jetzt beantragt. Das war ja früher kaum möglich. Da hat man ja wirklich Wirtschaftsprüfer und weißt du, was alles braucht. Das braucht es jetzt nicht mehr. Jetzt ist es einfacher geworden, aber es war trotzdem ein bisschen Aufwand, administrativ.
Das sollte man dazu sagen, dass die Politik ja absichtlich den Tierschutz ausklammern wollte und jahrelang ausgeklammert hat.
Ja.
Gezielt und richtig bösartig.
Ja. Wir haben es geschafft, und jetzt haben wir auch die Spendenbegünstigung. Das ist uns einfach wichtig gewesen, weil das schon ein gewisser Vertrauensbeweis auch nach draußen ist, dass da bei uns die Finanz auch noch ein ordentliches Auge drauf hat, dass das alles mit rechten Dingen zugeht hier.
Wie schaut es eigentlich aus mit ehrenamtlicher Hilfe? Ich meine, ihr seid jetzt nicht so unmittelbar angebunden an irgendwelche Populationszentren. Es gibt Lebenshöfe, die viel solche Hilfe in Anspruch nehmen. Es gibt welche, die das überhaupt nicht mögen, weil man mehr die Leute betreuen muss, als sie einem eigentlich helfen.
Das sind wir in der Mitte.
Ist das bei euch?
Genau, mittendrin. Also wir haben einfach viel ausprobiert, bis wir jetzt für uns die ideale Lösung gefunden haben. Und das sind Ehrenamtliche, die idealerweise wöchentlich oder zumindest in 2-wöchentlichen Rhythmus kommen, so 3 Stunden Minimum. Weil dann kann man wirklich was machen. Die sind dann eingebunden, die kennen sie aus. Was uns zum Beispiel nichts bringt, ist, wenn jemand so eine Woche oder 2 Wochen durchgehend da bleiben will. Erstens einmal haben wir keine gescheiten Wohnmöglichkeiten da, und wir haben keine Projektarbeiten. Das sind lauter so Routinearbeiten bei uns oder hauptsächlich. Und das funktioniert super. Also wir sind momentan, haben wir 3 bis 4 Ehrenamtliche, die bei uns mithelfen, und die kommen eben einmal in der Woche. Also da haben wir so einen Kalender, wo sie die eintragen, und da schauen wir, dass wir schauen, was sie besonders gern machen, und die erledigen dann so Routinearbeiten.
Geht sich mit so einer Hilfe dann für euch irgendwann ein Urlaub aus auch, oder gibt es sowas?
Wir arbeiten dran. Das ist eher die Emily. Also seit die Emily da ist, haben wir jetzt schon mehrmals,
dreimal
3 Übernachtungen außerhalb geschafft. Da wohnt sie dann da. Also es muss einfach unbedingt jemand wohnen, und da ist sie dann mit ihrem Freund da und übernimmt den kompletten Hof. Das ist schon fein. Also da braucht es aber auch eine Zeit, bis man alles kennt, die ganzen Abläufe. Zumindest glauben wir das. Es gibt andere, die es anders haben, die dir mehr Vertrauen haben, aber wir haben es gern. Jemand, der so eingebunden ist, der alle Tiere gut kennt, und ja, dann passt es.
Was ich noch nicht da angesprochen habe, sind Teiche. Es sind ja 2 Teiche da. Wie sind die entstanden? Sind die künstlich oder waren die natürlicherweise hier? Und was haben die für eine Rolle im Rahmen des Hofs?
Teiche hat der Vorbesitzer schon angelegt. Das sind mit Lehm ausgeschlagene Teiche. Und wir nutzen die für unsere, fürs Wassergeflügel in erster Linie, ne?
Also genau,
die,
den einen. Genau. Und der zweite, den haben wir geschaut, dass wir das Wassergeflügel draußen haben. Gelingt uns mehr oder weniger gut, weil es ist so ein richtiges Biotop, wo wir Schlangen drinnen haben und Molche und Teichrallen.
Teichrallen, genau.
Also das ist total lässig. Das ist mit ganz viel Schilf und ganz viel. Und da schauen wir halt, dass die Gänse und Enten nicht reinkommen, weil die das dann wegramschen, das ganze System kippt dann. Also deswegen haben wir die getrennt. Es gibt zwei Laufenden, die drüber fliegen. Die, halt so, die residieren erst am Biotop.
Ja, damit kann er umgehen, der Teich. Ja. Ja.
Also es gibt tatsächlich auch ein Biotop, wo Amphibien
lernen und genau.
Das war uns wichtig.
Genau, deswegen schauen wir, dass wir das ein bisschen getrennt halten. Ja, und die Entengänse haben so ein Tümpelchen, was ihnen taugt. Und, ja.
Jetzt muss man schnell Werbung machen für unseren Respektierweg. Das geht sich noch aus, oder? Weil du angesprochen hast, Bewusstseinsbildung, und das ist uns immer ganz ein wichtiges Anliegen, und das geht über Facebook und über die sozialen Medien, gelingt das ganz gut. Aber es gehen jetzt sehr viele Menschen da vorbei, die spazieren gehen mit ihren Enkeln und Kindern. Und da war uns ganz wichtig, auch noch was zu initiieren. Und das geht am 21. Juni, Sommersonnenwende, also ein kosmischer Wendepunkt. Da öffnen wir den Respektierweg. Hast du gewusst, dass Tauben auf Röntgenbildern Krebszellen erkennen? Oder Monet und Picasso unterscheiden können? Oder Schweine können pokern und Pferde können lügende Menschen identifizieren? Und das kommunizieren wir den Menschen auf diesem Respektierweg. Das heißt, das ist ein Info- und Erlebnispfad, wo die Menschen anhand von Infotafeln erleben und lesen können, dass sich diese sogenannten Nutztiere von unseren geliebten Haustieren in Wirklichkeit gar nicht unterscheiden, da die Trennlinie zum Menschen eine äußerst feine ist.
Das Ganze ist barrierefrei, kostenlos,
öffentlich zugänglich,
entlang von unserem Hof. Und das werden wir am 21. Juni eröffnen.
Kommt! Kommt's vorbei.
In dem Zusammenhang könnt ihr ja nochmal kurz sagen, wie sind eure Adressen, Webseite, wie kann man in Kontakt treten?
www.hof-sonnenweide.at.
Genau, da findet man alle Infos. Wir sind auf Insta und Facebook vertreten und ja, freuen uns über jeglichen Austausch und Kommunikation.
Das ist übrigens ein zusätzlicher Arbeitsbereich, wenn man sich vermietet und freut.
Ja, das ist uns aber wichtig, weil das ist einfach unser Sprachrohr nach außen. Das ist, ja.
Wie schaut die Zukunft aus? Wie wird es weitergehen? Setzt ihr das rosig oder nicht? Ich meine, wenn man heute mit Menschen spricht, mit den Kriegen da und dort, Klimawandel sind alle so negativ eingestellt, habt ihr eine positive Lebenseinstellung, Zukunft?
Ich glaube, da bin ich bei der Jane Goodall, ja, die genau. Hat mir einmal gefragt, ob es überhaupt noch einen Grund für Hoffnung gibt. Und sie hat gesagt, there's no alternative. Es gibt keine Alternative.
Was ist die Alternative? Als optimistisch zu bleiben, klar. Hängt es uns auch manchmal aus und haben Weltschmerzen und so, aber was soll man machen? Wir sind jetzt da und ja.
There's always a reason for hope.
Genau.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch, sehr spannend. Ich habe es auch total beeindruckend gefunden, mir den Hof also gezeigt zu bekommen und die Tiere zu sehen und ihnen zu begegnen. Also vielen Dank.
Schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Dankeschön.
Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.